Wenn ich kreativ tätig bin, habe ich die Möglichkeit, Räume aufzuspannen, die wieder Hoffnung generieren, die Menschen Würde verleihen. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf das Miteinander.
Willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Heute vor Ort, live mit Publikum aus der Krone in Hittisau. Mit meinem heutigen Gast möchte ich die Schönheit in allen ihren Facetten beleuchten. Wir fragen uns, was hat Schönheit mit Zukunft zu tun? Ist Schönheit nur Luxus oder die Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit? Begrüßen wir herzlich Anna Philipp.
Hallo, vielen Dank.
Jetzt darf man auch gerne klatschen, weil das ist ja ein Live-Podcast, genau. Wunderbar. Anna Philipp ist international tätige Architektin. Ihre Entwürfe werden regelmäßig ausgezeichnet. Sie leitet das Büro Philipp Architekten mit 3 Standorten in Waldenburg, Frankfurt und Zürich. Anna Philipp ist auch Mitautorin in unserem Buch Wandel mit Freude. Und wie könnte es anders sein, geht es in ihrem Kapitel auch um die Schönheit, die Renaissance der Schönheit. Als Architektin blickt sie auf Schönheit im gebauten Raum, auf Städte, Gebäude, Atmosphären und auf die Frage, wie Räume auf uns wirken und was sie mit uns als Gesellschaft machen. Anna, lass uns über Schönheit sprechen und darüber, wie Zukunft von ihr berührt wird. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, super gerne.
Vielleicht kannst du dich kurz uns, unserem Publikum hier vorstellen.
Ja, ich bin Anna Philipp. Ich bin Architektin mit einer Mission, würde ich sagen, und zwar die Schönheit zurück in die Architektur zu bringen, der Schönheit wieder eine Stimme zu geben. Was ich konkret mache, das ist, ich arbeite eigentlich an so einer Schnittstelle zwischen Architektur und Kunst, würde ich es beschreiben. Mache im Prinzip maßgeschneiderte Objekte für meine Bauherren. Da arbeiten wir teilweise wirklich Monate, Jahre lang dran, um Orte zu schaffen, wo der Mensch sich entfalten kann. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich wirklich mit einem leidenschaftlichen Team, wie Stefan gesagt hat, an 3 Standorten in Schloss Waldenburg, Frankfurt und in Zürich.
Genau, die Einstiegsfrage, die ja eigentlich heißt, was ist Zukunft für dich, habe ich für dich natürlich umgemünzt, was ist Schönheit für dich?
Sehr gut.
Aber du kannst auch beide beantworten, natürlich.
Ist okay. Schönheit ist für mich nicht landläufig das, was man vermuten würde, weil oft wird Schönheit als was tituliert, was wir mit dem Auge an der Oberfläche sehen. Schönheit ist für mich etwas, was in die Tiefe führt und in der Tiefe einen Raum öffnet. Und für mich aus meiner Erfahrung öffnet Schönheit einen Raum, wenn ich in dem bin, in dem ich mich selbst begegnen kann, in dem ich anderen Menschen begegnen kann und für mich persönlich an dem man Gott begegnen kann.
Mhm. In einem aktuellen Posting habe ich gelesen, Schönheit ist kein Konzept, sondern eine Einstellung. Eine, die erlernt, gelebt und weitergegeben werden muss. In Zeiten des Wandels brauchen wir Orte, die uns tragen durch Stille, Proportion und Würde. Ist das auch so deine Maßrichtung, kann man sagen?
Ja, das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass Schönheit, der Kern von Schönheit verleiht uns Würde.
Würde.
Verleiht dem Menschen Würde und bringt den Menschen, ich glaube, Schönheit beheimatet mich, Schönheit lässt mich ankommen. Das sind diese Orte von Schönheit. Wenn ich an denen bin, kann ich, glaube ich, in der Tiefe erkennen, wer ich wirklich bin.
Also auch ein bisschen was Therapeutisches schon.
Ich glaube, das ist, ja, weiß ich nicht, ob Therapeutisch ist, glaube ich, der tiefere Sinn. Mhm. Die Suche, auf der wir alle sind. Für mich hat Schönheit, ich bezeichne es als eine Reise zur Schönheit, auf der ich mich immer noch befinde. Die hat für mich mit Worten vor 15 Jahren begonnen. Und es ist gleichzeitig die Reise nach dem, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was macht meine Heimat, was macht mein Innen aus.
Lass uns jetzt mal zu dem Kernthema Architektur und Schönheit kommen. Warum ist Schönheit in vielen Lebensbereichen zur Nebensache geworden, was glaubst du?
Ich glaube, wir haben die Schönheit vergessen.
Vergessen.
Also in der Architektur haben wir die Schönheit vergessen. Und ich glaube, das hat vor circa 120 Jahren begonnen. Oder ja, mit dem Bauhaus. Ich liebe das Bauhaus, das muss ich vorausschicken. Ist keine Kritik am Bauhaus. Ich bin großer Bauhaus-Fan. Aber in der Zeit gab es eine Verschiebung. Also Schönheit und Funktion waren zwei Themen, die immer nebeneinander im Gleichgewicht funktioniert haben. Und durch diese große Bauhaus-Überschrift von Louis Sullivan, die wir alle kennen, Form follows Function, gab es eine Verschiebung der Funktion über die Schönheit. Und ich glaube persönlich, dass das Bauhaus so gut funktioniert, weil Schönheit und Funktion sehr nahe beieinander waren. Aber in den letzten 100 Jahren haben wir uns auseinander bewegt und haben gerade in der Architektur die Schönheit vergessen oder als nice to have nur noch akzeptiert und nicht mehr wahrgenommen.
Und warum braucht es dann aus deiner Sicht genau diese Renaissance der Schönheit?
Genau, weil wir dieses Gleichgewicht wieder herstellen müssen, weil wir alle in uns tief diese Sehnsucht haben. Ich sage immer so, wir gehen durch alte Städte und bewundern die. Wir schauen uns Renaissance-Gebäude an. Gebäude, die diese Balance von Funktion und Schönheit haben, die sprechen uns in der Seele an, die haben diese Poesie. Gebäude, die nur funktionieren, die wirken kalt und abstoßend. Und wir müssen da wieder zurück. Deshalb braucht es in der Architektur ganz besonders eine Renaissance der Schönheit, weil gerade auch Architekten, wir haben eine Verantwortung. Wie in anderen Künsten, das kann oft schnell sein, ein Musikstück beginnt zu spielen und verhallt dann wieder. Aber als Architekt kann das, was ich mache, eine Relevanz haben für 100, 200 Jahre, für Generationen nach mir. Das, was ich präge im Stadtraum, hat eine Auswirkung für Menschen, die nach mir kommen. Und ich glaube, deshalb müssen wir unbedingt wieder zurück und Schönheit eine Bedeutung geben.
Ja, ich komme ja aus Heilbronn und da entsteht ja gerade eine große KI-Zentrum, sicherlich viel von der Schwarz-Stiftung initiiert. Aber da habe ich vor kurzem einen Vortrag gehört über Städteentwicklung und wie lange die jetzt schon im Voraus planen. Wie kann man überhaupt über 30 Jahre, glaube ich, war das fast schon, wie sie die Stadt dann ummodellieren wollen und dann den Bildungscampus mit der Innenstadt verbinden. Wie kann man so lang denken? Oder was ist es dann noch State of the Art, wenn ich so fragen darf?
Ja, aber genau, das ist doch die Verantwortung, die ich als Architekt habe, sogar noch länger zu denken. Mhm. Also ich glaube, ich muss lange denken, in dem Bewusstsein, dass es eben auch lange eine Auswirkung hat.
Können das alle Architekten?
Können oder nicht können, sag du mir das.
Nein, ist es jedem Architekt in die Wiege oder ist es einem bewusst? Weil du hast, glaube ich, auch mal gesagt, man lernt das nicht.
Ja, ich glaube,
oder es wird verlernt.
Ja, es wird, es wird gar nicht gelernt.
Gelehrt.
Also,
ja, okay.
Ich glaube, wir sind in einem Umschwung, aber während ich studiert habe, wurde mir beigebracht, dass ich über Schönheit kein Grund ist, Dinge zu tun, warum ich sie tue. Also mir wurde beigebracht, die Funktion, während ich studiert habe, war die Funktion alles. Und man musste aufpassen, ich habe es geschafft, meine innere Stimme der Schönheit zu bewahren, sage ich immer, die hat es überlebt, aber ich habe im Studium gelernt, ich spreche nicht darüber. Wenn du Architektur studierst, das wissen viele nicht, hast du keine einzige Vorlesung über Ästhetik oder Schönheit und dann muss man sich nicht wundern, was rauskommt, was wir sehen. Wenn wir nicht ganz unten anfangen, das, was wir sehen, wird irgendwann aufgehen. Deshalb glaube ich, da braucht es da richtig eine Reform und wir müssen die Studium verändern. Das passiert auch. Ich meine, momentan, was ich beobachte bei denen, die studieren, es ist spannend, weil ich spreche oft mit jungen Architekten, querbeet, es wird mir immer wieder bestätigt, dass alle dasselbe Erlebnis haben. Jetzt der neue Zeitgeist-Thema, das, wenn du heute studierst, ist halt Nachhaltigkeit. Mhm. Also Funktion und Nachhaltigkeit, aber leider Schönheit immer noch nicht.
Okay. Und wenn du ein Gebäude anguckst, woran erkennst du, dass ein Gebäude schön heißt? Schön ist für dich jenseits vom Geschmack?
Jenseits vom Geschmack ist gut.
Ja, also, weil Geschmackssache ist ja dann doch vielleicht nicht jedermanns Sache.
Also das ist das Thema mit Objektivität und Subjektivität von Schönheit. Ich glaube ja grundsätzlich dran, dass Schönheit beides ist. Also es ist zum einen objektiv, weil man kann... Niemand kann mir sagen, wenn er einen Sonnenuntergang sieht, der über dem Meer untergeht, dass der schön ist. Das trifft uns in der Tiefe. Mhm. Also Dinge, die aus der Natur kommen, die für mich von Gott geschaffen sind, das ist eine objektive Schönheit, da kann sich kein Mensch aussetzen. Und ich glaube einfach, die Dinge, die wir Menschen schaffen, die sind subjektiv schön, weil die ganz viel damit auch von kulturellen Kontexten zu tun haben. Wenn ich auf einem anderen Kontinent unter einer anderen Prägung groß werde, habe ich ein anderes Schönheitsempfinden. Deshalb sind dort, glaube ich, in vielen Sachen auch subjektiv schön. Ich finde es jenseits von Geschmack, finde ich so, also ich glaube, um Schönheit wahrzunehmen, brauche ich schon eine gewisse Sensitivität, aber ich glaube, es ist was ich ausbauen kann. Also ich denke immer so, es ist wie bei einem guten Wein. Also ich kann, grundsätzlich muss ich mal unterscheiden können, ist es Wein oder Wasser. Das ist schon mal gut. Mhm. Also wenn ich die Basis schon mal habe, auf der Basis kann man dann aufbauen und kann dann durch vieles probieren und sich sensibilisieren und ich nenne es wie eine Schule des Sehens, werde ich feinsinnig. Mhm. Mhm. Und dann kann ich Schönheit auf einer tieferen Ebene empfinden. Also von daher glaube ich, auch zum Studium nochmal, ich würde an den Universitäten. Wir wünschen, dass wir wieder diese Schule des Sehens einführen, wie es im Bauhaus gab. Dass wir jungen Menschen erstmal den Raum öffnen, dass sie für ihre Sinne, dass wir wieder sinnesfähig werden, wahrzunehmen. Weil ich glaube, Schönheit hat ganz viel mit Wahrnehmung zu tun, über alle Sinne.
Also ist Schönheit schon spürbar und nicht messbar?
Oder Schönheit, für mich ist es auf jeden Fall spürbar.
Und also, wenn ich mir sowas wie den goldenen Schnitt angucke oder alle möglichen Gestaltungsrichtlinien, ist dadurch nicht vielleicht eine Grundlage für Schönheit erst möglich?
Ja, also die Proportionslehren und so,
gehören dazu.
Mhm. Spannenderweise, ist lustige Geschichte vielleicht, ich hatte mal einen Mathematiker, der wollte von mir sein privates Haus am Walensee. Und er wollte unbedingt, dass ich das komplette Haus auf der Basis des goldenen Schnittes entwerfe.
Ja, ist gut, ja.
Und ich bin komplett gestorben. Es hat mich völlig blockiert, diese Maßgabe, dass jeder Raum alles nach goldenem Schnitt sein muss. Und irgendwann habe ich es beiseite getan und dachte, es ist mir doch egal, ich entwerfe einfach. Und er hat es danach nachgerechnet und es war nach dem goldenen Schnitt. Aber er weiß nicht, dass ich es nicht danach gemacht habe, also nicht bewusst.
Ja, das ist cool.
Also es hat funktioniert. Also ich glaube, du kannst so ein, vielleicht ist es auch eine Gabe, dass du so ein Proportionsgefühl hast. Wenn du die nicht hast, kannst du natürlich auch, ist es wichtig so. Also das sieht man auch in Renaissance-Gebäuden, Epochen, es gibt immer, da gab es verschiedene Lehren und deshalb funktioniert es auch so gut, wenn du in eine Renaissance-Stadt gehst.
Du hast gerade schon Nachhaltigkeit kurz erwähnt. Gibt es da einen Zusammenhang mit Schönheit und mit Verantwortung?
Ich glaube, Schönheit ist die vergessene Nachhaltigkeit. Ich glaube, der größte Faktor von Nachhaltigkeit, den wir machen können. Ich mag das so gerne, wie Roger Scruton, ein englischer Philosoph, das erklärt. Er sagt so, ein Gebäude, das nur von der Funktion gebaut ist, stellen wir uns so ein 70er-Jahr-Waschbeton-Bürogebäude vor. Wenn das diese Funktion Büroarbeiten verliert, dann wird es einer dieser Brachen in den Städten, die keiner mehr beziehen möchte. Jetzt nimm eine Kirche, die für die Funktion Kirche gebaut wurde, aber wunderschön ist. Wir haben genug Beispiele. Da ist eine Kirche, wird eine Bar, eine Kirche wird eine Bibliothek. Heißt, ein Ort, ein Gebäude, das schön gebaut ist, diesen Wert von Schönheit hat, das wird immer eine neue Funktion finden. Ein Gebäude, das nur für Funktion gebaut ist, das wird wahrscheinlich nichts Neues mehr finden, weil kein Mensch mehr das haben möchte. Das heißt, nichts ist nachhaltiger doch, als wenn ein Gebäude 300, 400, 500 Jahre steht. Das ist doch der größte Nachhaltigkeitsfaktor, den wir heute schaffen können. Und von daher ist Schönheit für mich pure Nachhaltigkeit, die wir vergessen haben.
Trägt Generationen. Mhm. Wir sind ja auch hier jetzt in einem sehr schönen, in einer schönen Stube in der Krone. Auch große Handwerkskunst, Schreiner, Tischlerei ist ja auch hier im Bregenzer Wald sehr verbreitet. Du gehst ja auch, glaube ich, in deiner Architektur sehr tief in die Räume, in die Innenausstattung oder Innenausrichtung. Und das ist ja das, was ich jeden Tag um mich habe. Wie verstehst du dein Mandat als Architektin? Du trennst es ja nicht innen und Außenarchitektur.
Nein, das ist ganzheitlich, genau. Also ich sehe meine Aufgabe darin, Räume aufzuspannen. Ich sehe meine Aufgabe darin, einen Mensch und den Ort zu verstehen. Es gibt immer eine Funktion, die dazugehört, aber ich versuche, den Mensch wahrzunehmen und den Ort und die zwei Komponenten zusammenzubringen. Und dann, glaube ich, kann gute Architektur einen Raum aufspannen, in dem du als Mensch in deine komplette Entfaltung kommen wirst. Also das schönste Ziel ist für mich, wenn jemand am Anfang noch nicht weiß, dass er diesen Raum braucht, diesen Raum sehen kann und er in dem Raum wie aufblühen kann. Ich glaube, das kann eine gute Architektur machen.
Ja, das ist erstrebenswert, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe in der aktuellen Zeitschrift Häuser, die sehr bold titeln, jetzt bauen, weil das Investieren in gute Architektur höchste Happiness-Rendite bringt. Hast du die Zeitung schon gelesen, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ja schon eher so ein Aufruf. Ja, also wir brauchen wieder gute Architektur. Wir brauchen einfach Orte, wo wir ja glücklich sein können. Und deswegen so die Frage, hängt Schönheit oder schöne Architektur unmittelbar mit unserem Glück zusammen?
Ja, also ich glaube, dass Schönheit mit dem zusammenhängt, dass ich an einem schönen Ort sein kann. Das ist meine Wahrnehmung, also dass ich als Mensch richtig ankomme und sein kann. Und wenn ich innerlich meine Heimat finde, werde ich als Mensch glücklich. Weil was ist die Suche unseres Lebens, ist innerlich anzukommen. Und ich glaube, das kann so ein Raum, kann es entfalten. Also so habe ich Orte der Schönheit wahrgenommen, dass die mich zu mir selber führen. Und dann bist du im Glück, glaube ich. Das ist ja die große Suche. Wir rennen vielen hinterher, aber im Grunde suchen wir, wer bin ich? wer bin ich wirklich? Nicht im Tun, sondern im Sein. Also diese große Seinsfrage.
Du hast ja, glaube ich, auch mal ein Gotteshaus oder eine Kapelle umgestaltet. Das würde mich nochmal interessieren, was dich da geleitet hat.
Ja, ich mache gerne Kirchen oder sakrale Orte, weil ich finde, diese sakralen Orte sind, da ist die Funktion, einfach die Funktion von dieses Ortes und die Schönheit können einfach so unglaublich schön miteinander spielen, weil du dieser sakrale Raum trägt das in sich. Deshalb mache ich, also ich habe diese Kapelle umgestaltet, genau, es ist ein dunkler Raum, in dem du reinkommst, es gibt ein Fenster und es hängt dieser goldene Christus frei hängend im Raum und an einer bestimmten Tageszeit kommt das Licht genau auf diesen goldenen Christus in diesem dunklen Raum und du sitzt einfach außenrum in diesem Raum und schaust diesen goldenen Christus in der Ruhe an.
Jetzt komme ich zu einer spontanen Frage, was ist die wichtigste Gestaltungsform, um Schönheit zu bewahren? Also du hast jetzt gerade Licht erwähnt, das Leben, was in ein Gebäude fällt. Was gibt es noch? Was Farben sicherlich, aber gibt es das eine Momentum, wo du sagst, wenn das vergessen wird, ist Schönheit nicht möglich?
Nee, das ist eine Zusammenfügung von mehreren Dingen. Ich glaube, Materialität ist was. Also alles, was echt ist, habe ich das Gefühl, führt uns in eine Schönheit. Ich glaube, echte Materialien, die berühren dich. Die machen was mit dir. Licht, Proportion, Ausrichtung, Natur in manchen Fällen. Ist es diese Kombination von innen und außen? Wie sind die Übergänge? Das sind diese verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen, je nachdem, was man räumlich gestalte.
Jetzt gehen wir mal auf einen Bereich Schönheit als gesellschaftliche Kraft. Da habe ich mir irgendwas notiert. Ich weiß nicht, ob es von der KI kam. Ich lese es einfach mal vor. Schönheit entsteht dort, wo etwas stimmig ist. Das hast du schon mehrfach erwähnt. Wo Proportion, Material, Raum und Wirkung in Beziehung treten. Das ist eigentlich auch, hast du erwähnt. Wo etwas nicht nur funktioniert, sondern berührt. Also eigentlich hättest du das sagen können.
Ja.
Die KI weiß es auch schon.
Ja, hast du gesagt, was sagt Anna Philipp?
Wahrscheinlich, genau. Nee, aber lass uns auf die Gesellschaft gucken. Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn sie aufhört, Schönheit als Wert zu nehmen oder zu, ja, einfach anzunehmen oder zu kennen?
Ja, also ich finde spannend, was passiert, weil ich glaube, schöne Orte haben eine Auswirkung auf uns. Die verändern unser Miteinander. Wenn wir an schönen Orten schöne Orte schaffen. Ich finde ein ganz schönes Beispiel, es gibt einen Schullehrer, Fraton oder so, ein Schweizer Schulrektor, der hatte immer so eine klassische Abschlussklassenfahrt nach London. Und das kennt jeder, man geht in die günstigste Unterkunft und man weiß auch immer, wie das eskaliert, so Schulklassenabfahrten, Abschlussfahrten. Also alle betrunken, Schlägereien und was weiß ich. Und er hatte das nach ein paar Jahren einfach satt und hat dann entschieden, das Jahr drauf, er bucht die in ein Fünf-Sterne-Hotel ein. Okay. Diese ganze Schulklasse. Und hat das wirklich gemacht. Und an diesem schönen Ort haben die sich benommen. Okay. Also der hatte gesagt so, ich weiß als Mensch mich zu benehmen, wenn meine Umgebung anders ist. Also das kannst du das auf eine Gesellschaft. Das ist ein Ausdruck von Verrohung. Wenn unsere Umgebung, wenn wir das runterlassen, dann verroht auch unsere Gesellschaft. Ich glaube, Architektur ist ja auch immer ein Spiegel der Gesellschaft. Ist ja wie, es zeigt uns auf, wo stehen wir gerade. Da kann ich ablesen, was macht die Gesellschaft, weil wir in der Kunst und in der Architektur in all den Formen, wir im Prinzip ausdrücken, wo wir stehen in der Gesellschaft. Und gleichzeitig hat jede Kunstform, deshalb nennt man ja auch die Künstler die Propheten der Künste, die Möglichkeit, einen Ausblick zu geben und Hoffnung zu schaffen. Und ich glaube, darum geht es. Wenn ich kreativ tätig bin, habe ich die Möglichkeit, Räume aufzuspannen, die wieder Hoffnung generieren, die Menschen Würde verleihen. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf das Miteinander. Also wenn ich vorher sagte ich, Schönheit ist ein Begegnungsraum von Menschen. Wenn du so denkst, es ist ein Raum, den wir aufspannen, städtebaulich, wo Menschen sich wieder begegnen, das ist ja das, was wir heute teilweise verlieren, dann wird es eine Veränderung schaffen.
Bisschen provokant, aber ist Hässlichkeit Ausdruck von Zeitdruck, Effizienzdenke und Kapitallogik?
Hässlichkeit ist ein Ausdruck von keiner vorhandenen Schönheit erstmal.
Ja, das ist vielleicht aber wieder im Sinne des aber grundsätzlich der Gesellschaft, wenn wir darauf gucken.
Ja, könnte sein.
Das ist schon der Spiegel wahrscheinlich.
Das ist schon der Spiegel. oder weil wir es einfach zu weit unten ansortieren. Also genau.
In der Gewichtung, ja.
In der Gewichtung. Manchmal ist auch in der Künste, denke ich, Hässlichkeit ist, war jetzt ganz lang Provokation. Also man redet ja vom Zynismus in der Kunst. Mhm. Und wir gehen jetzt gerade in den Postzynismus über. Das finde ich sehr spannend, weil in dieser Phase, wie wir Kunst erlebt haben, musste Kunst ironisch sein, sie musste sarkastisch sein, sie musste gegen etwas sein.
Oft einmal die Schnauze voll.
Ja, also so ganz oft, wenn du auf der Art Basel bist und teilweise wirklich, da bist du ja konfrontiert mit, es berührt dich ja nicht. Also du gehst durch die alten Künstlermeister, die gehen dir in die Seele und vieles provoziert nur noch und wir haben Angst vor Schönheit. Das war ja jetzt ganz lange, irgendwie gefühlt war eine Angst vor Schönheit da. Und ich finde es schön, dass jetzt in dieser Zeitalter, der Postzynismus, wo man jetzt sagt, dass er wieder anbricht, dass Schönheit wieder Raum bekommen darf. Das ist ja schön, dass es überall gerade wieder aufbricht.
Also ist Schönheit gerade auch der aktuelle Widerstand?
Ich würde nicht sagen, dass Schönheit Widerstand ist, sondern Schönheit ist für mich Hoffnung. Mhm. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, die Hoffnung braucht.
Das steht für und Zuversicht, ganz klar. Und dann hat Schönheit natürlich auch was mit Würde zu tun.
Ja.
Man sagt in Schönheit altern oder wie siehst du das, dieses Schönheit auf einen Mensch bezogen?
Ja, also das ist glaube ich ähnlich wie bei allem anderen. Also das ist natürlich, man kann sagen, in erster Linie ist Schönheit, kann so sagen, ist die Oberfläche bei einem Mensch, wie bei einem Gebäude. Und gleichzeitig weiß jeder von uns, dass eigentlich ein Mensch schön wird, wenn du die Seele kennenlernst und in die Seele eines Menschen dich berührt. Also du siehst, es kommt immer aus der Tiefe und aus der Mitte. Alles, was uns berührt, kommt aus einer tieferen Ebene, wenn es echte Schönheit ist.
Also jetzt habe ich hier so einen harten Bruch ins Business. Ja. Schwenk ins Business zu Unternehmen, Marken. Aber ich glaube, es ist schon auch, wenn wir von der Gesellschaft herkommen, was bedeutet Schönheit für Unternehmen jenseits vom Design? Ich glaube, das Thema Kultur und Haltung und was alles bei Unternehmen natürlich auch eine Grundlage schafft für ein gutes Miteinander. Was hat Schönheit da für eine Aufgabe?
Also Schönheit, glaube ich, wenn wir im Bereich Unternehmen oder Büro arbeiten, hat Schönheit mehrere Faktoren. Ich glaube, dass ein schönes Unternehmen attraktiv wird heute am Arbeitsmarkt. Ich glaube, das ist ein Vorteil, um gute Mitarbeiter zu gewinnen. Es ist ein Vorteil, wenn ich schöne Räume aufspanne, die vor allem authentisch sind. Also was mich heute stört bei New Work und du machst den Tischkicker in die Ecke und dann bist du New Work und alles sehen gleich aus, alles ein bisschen hip eingerichtet. Das verstehe ich nicht darunter, sondern ich glaube, Aufgabe ist, eine Unternehmenskultur sichtbar zu machen. Das ist das, was gute Architektur macht. Die macht den Kern eines Unternehmens, den du verstehen musst, sichtbar. Und dadurch kannst du Werte nonverbal transportieren an deine Mitarbeiter und das verändert die Haltung. Das macht gut. Deshalb musst du, glaube ich, bei jedem Projekt, das habe ich gesagt, du musst die Menschen verstehen und du musst den Wert verstehen. Und dann machst du ein Unikat, das darauf abgestimmt ist.
Ich habe auch gelesen, ihr macht ja neben Privathäusern auch Unternehmensräume oder Gebäude. Und da habt ihr mal eine Umfrage gemacht. Und da ist der Wunsch nach Behaglichkeit, Wohnlichkeit. Kleine Gruppen war da ein Thema, ein Miteinander der Generationen, also die Vielfalt der Teams. Und ganz neu war wohl auch das Thema ein Sicherheitsgefühl, was die Menschen in dem Beruf oder in der Unternehmung suchen. Ist das noch aktuell oder wie lange ist die Umfrage her?
Die Umfrage ist ein bisschen her, aber ist noch aktuell. Also dieser Wunsch ist diese Großraumbüros, die meisten wünschen sich so 4 bis 6 bis 8 Personen. Also nicht alleine, aber das ist so eine gesunde Gruppengröße, wo die meisten eine Sehnsucht danach haben. Und dieses Thema Wohnlichkeit, Behaglichkeit, das sind all die Themen. Das ist ja dieses Ganze, wir haben ja daraus ein Konzept entwickelt, das wir für Bürogebäude und Unternehmen wir nennen es Business Families als Konzept, weil ich glaube, Familie hat eine Struktur, die unheimlich tragfähig ist. Familie zeigt das Miteinander von Generationen, das funktioniert. In der Familie, das haben wir heute oft, den Konflikt zwischen Gen X und was weiß ich, also diese unterschiedlichen Arbeitshaltungen. In der Familie funktioniert das Miteinander der Generationen. Und wir haben gesagt, was, wenn wir das Prinzip der Familie übertragen auf ein Unternehmen? Wenn wir in großen Konzernen kleinere Units schaffen, die wir im Prinzip in der Idee mit dem großen Tisch in der Mitte, an dem gemeinsam gegessen werden kann, sodass das Miteinander im Essen passiert, sehr viel. Zu sagen, wir nehmen diese verschiedenen Aspekte des privaten Wohnens mit rein in eine Bürofamilie und die halten zusammen. Und dann bin ich eine kleine Einheit, wo ich den anderen sehe und wo die Generationen extrem gut miteinander laufen und im Kontakt stehen.
Also kann eine Organisation schön sein oder vielleicht ist eine stimmige Unternehmenskultur eine Form von Schönheit?
Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Ja. Weil es ein Ausdruck ist von, ich glaube, Schönheit ist lebensbejahend, ein Ausdruck von ich darf sein. Und das ist natürlich, wenn das ein Unternehmen so da ausdrückt, dann glaube ich, ist es stimmig.
Gibt es einen Unterschied zwischen Ästhetik und Haltung und Schönheit?
Also ich finde zwischen Ästhetik und Schönheit, was denkst du? Der Unterschied zwischen Ästhetik und Schönheit, was ist das für dich?
Also ich glaube, Ästhetik ist für mich eine Grundlage von Schönheit. Ah. Also weil ich glaube an Proportionen und ästhetische Formen. Aber vielleicht ist das auch eher so von mir ich komme aus der Gestaltung, Kreativbranche. Und wenn ich was entworfen habe, dann habe ich immer erstmal nach so einem ästhetischen Grundstruktur und dann kamen Farben und irgendwas dazu. Also deswegen würde ich sagen, Ästhetik ist die Grundlage. Aber ein Unterschied zur Haltung, das musst du beantworten.
Ich habe für mich erstmal Ästhetik und Schönheit. Ich hatte nämlich die gleiche Frage immer gestellt bekommen, aus dem Nichts. Und dann, vielleicht ist es auch nicht richtig, was ich neulich in einem schönen Buch gelesen habe von Urs von Balthasar. Er beschreibt Ästhetik als die Form, die leer ist, und Schönheit als die gefüllte Form. Es ist jetzt vielleicht ein gemeiner Vergleich, aber wenn du ein Model nimmst, kann es sehr schön sein, aber wenn es leer ist, dann fehlt die Schönheit.
Okay,
also dann ist es sehr ästhetisch. Also das ist jetzt ein gemeiner Vergleich, aber also diese gefüllte, diese Tiefe, von der ich immer rede, der Schönheit, das macht für mich Schönheit. Das fand ich irgendwie, das hat mich angesprochen, als ich das gelesen habe, dass er sagt, Ästhetik ist manchmal wirklich das, was wir als die Oberfläche nur bezeichnen. Und Schönheit ist das, was komplett in die Tiefe führt und den tieferen Inhalt trägt.
Ja, wahrscheinlich war es auch.
Ich gebe ihn wieder, so habe ich ihn verstanden. Mhm. Und irgendwie hat es in mir einen Widerhall geweckt, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich, weil früher habe ich Logos entwickelt und heute machen wir Marke und da geht es dann tiefer. Vielleicht ist das genau der Punkt. Genau, jetzt nochmal ein ganz anderer Punkt, wenn man aber Unternehmung, Haltung anguckt. Du hast ja mit deinem Bruder sicherlich auch aus einer tiefen Überzeugung ein Unternehmen in dem Fashion-Bereich gegründet, 1C, 1Y. Das hat ja auch ganz viel mit Schönheit, aber eben auch mit Verantwortung und mit Zurückgeben zu tun. Was steckt für dich dahinter? Was erklärt es unseren Hörern bitte?
Ja, also 1C1Y steht für One Child, One Year. Das ist ein Social Fashion Brand. Es ist so, wie wir Räume schaffen, die schön sind. Und mit den Räumen einen Ort schaffen, wo Menschen sich entfalten können, hatten wir das Herz für Mode zu machen. Weil, glaube ich, Mode das gleiche Auswirkungen haben kann. Mit dem, was ich mich umgebe, kann mich entfalten. Das ist auch ganz spannend, dass ganz oft gespiegelt bekommen, wenn ich das trage, fühle ich mich anders. Also weil es doch was verändert. Wir nennen die Leute, die diese Mode tragen, Workers of Hope. Aus dem Grund, weil mit jedem Kleidungsstück, Social Fashion eben, weil es darum geht, einen kompletten Kreislauf zu machen. Wir produzieren in Deutschland, wir produzieren in einem kleinen Atelier. Also diese ganze Kette ist natürlich gerecht. Und im letzten Sinne, mit jedem Kleidungsstück geht ein Betrag zurück an eine NGO, die nennt sich Art Helps. Art Helps geht in zum Beispiel die Ukraine und macht mit Kindern Kunst. Da geht es um die zweite Hilfe sozusagen. Mhm. Also es geht nicht um Nahrung und Kleidung, sondern wir glauben einfach daran, dass man mit Kreativität die Seele eines Kindes heilen kann oder verarbeiten kann. Und deshalb geht jedes Kleidungsstück, das ich trage, dadurch werde ich zu einem Worker of Hope, weil ich in diesen Kreislauf einzahle und einem Kind für ein Jahr diese Unterstützung ermögliche.
Genau, und das hat uns auch dazu bewogen, dass wir uns alle als Worker of Hope heute vielleicht betätigen können, Wir haben ein paar Bücher dabei und wir wollen gerne den Erlös, ein Buch 60 Euro und das genau ein Jahr einem Kind eben in diese zweite Hilfe zu helfen. Und wenn ihr Lust habt, im Nachhinein ein Buch zu erwerben, dann geht es 100% eben zu diesem Thema Art Helps. Und ja, und das wollte ich eigentlich nochmal so, es ist etwas Schönes, es sind Kleidungsstücke, es ist etwas, wo man ein Auftreten haben kann und trotzdem ja, diese zweite Ebene, die ich mitkaufe, und das fand ich immer schon spannend. Ein schwerer Markt sicherlich, aber es ist Leidenschaft.
Es ist ein Herzensprojekt für uns. Ja, es ist wirklich ein Herzensprojekt, was zurückzugeben. Ja.
Wir leben in einer Zeit, technologisch anstrengend, künstliche Intelligenz, Themen, die uns jeden Tag beschäftigen. Wir kommen beide aus der Kreativbranche, wenn man es zusammenfassen mag. Man kann auch manchmal ein bisschen trotzig sagen, ja, wir machen extra was dagegen. Aber sie begleitet uns, sie ist nicht mehr wegzudenken und sie ist sicherlich auch für viele Sachen nützlich, wenn wir technologisch positiv da einhergehen. Aber jetzt auf unser Thema. Wie verändert künstliche Intelligenz unser Schönheitsverständnis?
Also vielleicht zwei Punkte. Also zum einen spüre ich in unserer Kreativbranche eine große Angst vor KI. Ich glaube, jeder Zeitalterwechsel, an dem wir jetzt einfach stehen, den wir mitmachen werden, sehe ich auch immer als eine Chance. Also wenn du der Wechsel vom Agrarzeitalter zur Industriezeitalter, da ist das Bauhaus entstanden, weil Kreative sich zusammengetan haben über alle, also die Schriftsteller, die Architekten, die Maler, und haben miteinander versucht, die Probleme der Zeit zu lösen. Ein Thema war damals, dass die Menschen einfach in die Stadt gezogen sind und hatte zu wenig Wohnraum und zu wenig Hygiene. Und dadurch sind die ersten Bäder und Wohnbauten entstanden aus dem Bauhaus raus. Also das, glaube ich, ist die große Chance an dem Zeitalter, wo wir jetzt stehen. Jetzt in dieser Hoffnung, proaktiv reinzugehen, ist ein Wechsel. Dinge werden sich verändern. Wo wir, glaube ich, darauf achten müssen, ist bei dem Thema KI, genau, ich bin auch mit Freunden dran, ist das Thema, über die Zeit wird dir KI immer ähnliche Antworten ausspielen. Also wenn die Kreativen alle ihre Antworten dort finden, wird es vermutlich, könnte passieren, dass es ein Einheitsbrei wird und wir für alles die gleichen, über die Zeit wird es ja immer geschärfter und es wird immer ähnlicher, könnte passieren. Was natürlich wieder für den Kreativen, der Kreative ist, eine Chance ist, weil wenn du dann kreativ bist, kannst du wieder alles Dinge machen, die vielleicht anders sind. Also deshalb ist es, glaube ich, dieses, gilt es das zu bewahren, diese eigene Kreativität da reinzugehen, Dinge zu verändern und nicht ChatGPT vielleicht, oder von KI die Technik zu benutzen, die Technologie und die uns, aber die Kreativität aus uns selber. Weil das eine ist eine Maschine und ich glaube, eine Maschine kann nie das produzieren, was eine Kreativität, die ein Mensch verändern kann oder einbringen kann.
Und in den Kontext setzen, je nachdem, was man gerade auf dem Tisch hat. Also es gibt auch einen No-AI-Trend. Also es geht da ganz klar um echte, authentische, menschliche Inhalte, wenn man über Content oder in Social Media guckt. Und so Beweggründe von diesem Trend sind, Menschen sehen sich nach echten Erfahrungen, echten Stimmen und echter Persönlichkeit. Das ist ja auch ein entscheidender Wert. Authentische Handschriften, Stories, Fehler, Überraschungen. All das wird eben zum Differenzierungsfaktor, sagen die. Und ja, und das Markenbotschafter wirken halt einfach auch glaubwürdiger, wenn sie klar sind oder wenn klar ist, dass ein Mensch dahinter steckt. Und diese Knappheit, sehe ich auch, kann in Zukunft einen Wert wieder schaffen.
Ich finde, es gibt ein gutes Beispiel aus der Uhrenindustrie. Als diese Umstellung kam auf die von dem nennt man den Uhren, dieses Laufwerk, das du nicht die, mehr... Ja. Genau. Da sind ja ganz viele Uhrenmarken vom Markt verschwunden, aber diese ganz handgemachten, die das noch machen, Audemars Piguet und so ein paar tolle Marken, ich habe gehört, da ist auch jemand da, meine Lieblingsmarke, genau, da, die Uhren sind nach oben geschossen, weil das hat sich sondiert und dann kommt plötzlich eine Wertschätzung in das rein, was echt ist. Und deshalb ist es, glaube ich, wie du gerade sagst, ist da eine Chance drin, sich zu etablieren, wenn du dem treu bleibst. Ich glaube, dass Menschen das dann wahrnehmen, diese echte Kreativität, die der Mensch gemacht hat.
Und bei den technologischen Themen Roboter, virtuelle Realitäten, entstehen da aber vielleicht auch neue Formen von Schönheit?
Könnte schon passieren, oder?
Ja, ich frage jetzt.
Was ist deine Vermutung?
Weil wir ja, glaube ich, eben auch unsere Sehgewohnheiten ändern und so weiter und deswegen auch Themen bewusst ins Digitale gesteckt werden, aber als digital schön auch eine Aufgabe bekommen werden.
Absolut. Ich glaube, es ist ein Grundsatzthema, ja. Ob das digital oder real.
Und das Verschmelzen von digitalen und realen Welten ist ja sowieso ein Möglichkeitsraum, wo man auch wieder neu kreativ werden kann.
Das merken ich glaube, solange wir nicht verlieren, dass wir auch noch in der Realität die Wahrnehmung angebunden sind, glaube ich, ja, wird es so werden wahrscheinlich. Wir werden uns dem gar nicht entziehen können.
Fallen dir digitale, schöne Marken ein?
Da bist du der Profi. Ich bin Architektin.
Ja, du bist auch eine Marke.
Ja, aber keine digitale.
Okay, dann überspringen wir das jetzt. Was hat Schönheit mit Zukunft zu tun? Oder die Frage, wann hast du zuletzt echte Schönheit erlebt?
Ja, ich war jetzt vorletzte Woche in Rom. Ein Freund von mir hat den Kreuzweg vor dem Petersdom, ein Schweizer Künstler, Manuel Dürr, hat das gewonnen. Das ist ein Freund von mir, junger Künstler. Und er hat 14 Bilder gemalt für diesen Kreuzweg. Er hat sich eben gegen diese klassische Kunstausbildung irgendwann entschieden, weil das ihm alles zu abstrakt war. Ging dann nach Florenz, hat russische Malerei gelernt, von der Pike auf das Handwerk gelernt. Ich glaube, das gehört, um Schönheit gestalten zu können, gehört eine gewisse Handfertigkeit und Handwerk lernen dazu. Und dann frei zu fliegen. Und er hat eben jetzt diesen Kreuzweg gemalt und ich stand davor und habe geweint, weil das dich so berührt. Also es ist eine Interpretation von Ölmalerei auf eine neue Art und Weise, die ihm gelungen ist. Das ist was Neuartiges. Er kombiniert in einem Bild das Abstrakte, 2D und 3D. Mhm. Und du stehst davor und es sieht klassisch aus, aber es zieht dich rein und du wirst berührt von der Schönheit, die aus diesem Bild fließt. Also wer noch vor Ostern im Petersdom vorbeigehen kann, das lohnt sich, das sich anzuschauen. Und das ist spannend, weil er hängt jetzt neben Michelangelo. Vor 300 Jahren hat er da die Bildrechte abgegeben. Das ist der erste Kreuzweg, der im Petersdom, da gab es seither keinen, hängt. Also das hat mich, und dann natürlich diese Schönheit der Stadt, die geht dir ins Herz.
Fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, du malst für deine Bauherren auch Bilder.
Schon lange nicht mehr, das sitzt ein Bauherr. Ich habe euch nichts gemalt.
Ja. Also hier können wir es nicht rausschneiden. Nachher können wir es rausschneiden.
Ja, alles gut. Nein, ich habe ein Atelier, das stimmt, weil ich die Malerei schön finde, weil die hat keine Gesetzmäßigkeit und ab und zu, das ist meinem Kopf, tut es gut. Weil in der Architektur hast du natürlich Funktionen und Regelwerk, das musst du einhalten. Und die Malerei ist natürlich frei. Und es tut, um diesen inneren Akku der Schönheit aufzuladen, ist es mein Ort in diesem Atelier.
Also kann man sagen, Schönheit ist ein Gefühl? Oder wie würdest du sagen, was ist es für ein Gefühl, Schönheit?
Ich weiß nicht, vielleicht kann es jemand nachvollziehen, jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Diese Orte der Schönheit nenne ich das. Also Schönheit ist ein Gefühl, das empfinde ich erstmal, ich für mich. Aber ich hatte, glaube ich, zwei starke Erlebnisse. Eins im Frida Botta Museum war ich in einer Ausstellung von James Turrell. Und ich ging in dieses Museum, ich habe nichts erwartet und gehe in diesen, er hat einen Lichtraum gestaltet. Und ich gehe da rein mit 30 Leuten und diese Lichtinstallation hat begonnen. Und ich bin in diese Schönheit, die hat mich so tief berührt, dass ich hatte das Gefühl, ich löse mich auf in der Schönheit. Es war ein komplettes Dasein und gleichzeitig Einssein mit dem, was diese Schönheit ist. Also, und das bedeutet, ich habe diese Menschen um mich gar nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, das ist diese Kraft von richtiger Schönheit, dass du voll da bist. Vielleicht hat es der ein oder andere erlebt, sonst kann das sehr abstrakt klingen. Und in dieser Schönheit sein, war es für mich wie so eine Berührung mit einer Ewigkeit haben zu können, die es da gibt. Also es war wie, wenn meine innere Person, meine Seele ankommt. Und das ist deshalb beschreibe ich diesen Ort so tief. Und das hatte ich 1, 2, 3 Mal. Wenn Schönheit so ganz überwältigend ist, dann merke ich so, wie wenn du in deine Bestimmung kommst, in der allertiefsten Tiefe.
Wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch ein paar Fragen. Ist das okay?
Ist okay. Nein, ich will dich. Wenn alle noch können. Ja.
Wann ist ein Mensch schön? Ja. Die Frage, die habe ich dir vorher rübergespielt.
Veto oder nicht Veto? Ja, aber ich habe das ja vorher schon gesagt. Es gibt natürlich, das ist für mich ist ein Mensch richtig schön, wenn die Seele schön ist. Und wenn ich einen Einblick bekommen darf, viele Menschen, da kommst du gar nicht so tief rein. Aber ich glaube, ich kann Menschen ganz gut wahrnehmen. Und wenn ich Menschen wahrnehmen darf, weil sie es zulassen, dann wird ein Mensch immer schöner.
Was wäre, wenn wir Schönheit wieder als gesellschaftliches Ziel definieren würden? Wie würdest du so ein Ziel definieren? Also wenn wir es jetzt mal eher so als Vorgabe, als Gesetzestext vielleicht sogar.
Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen wieder ein Bewusstsein schaffen. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht wieder einen Dialog, eine Dialogfähigkeit über Schönheit. Also es kann zum Beispiel in der Architektur nicht sein, dass wir nur über eine Funktionalität diskutieren, über Effizienz, sondern die Fragestellung muss doch sein, wenn ich was plane, ist es würdevoll? Was öffnet es? Was macht es mit Menschen? Also so diese menschlichen Fragen wieder einzubringen. Und dann Menschen einen Geschmack dafür zu geben, dass Schönheit eben kein Luxus ist, sondern Lebensqualität verändert. Also dass wir eine andere Sicht auf das bekommen, dass es nicht das Element ist, das am Ende der Leiter nice to have ist. Wenn wir noch Zeit und Kapazität haben, darf es noch schön sein, weil Schönheit einen Preis kostet. Also das kostet vielleicht monetär, das kostet Anstrengung. Mhm. Also ich sage immer, wenn ich meine Projekte mache, sind Sterben durch Sterben. Also jeder Kreative versteht das. Also du steigst in ein Projekt ein, du denkst, es voller Begeisterung und dann gehst du in diesen Entwurfsprozess und jedes Mal, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, denke ich, ich sterbe, ich komme nicht durch. Und dann hast du diesen Moment, wo du die Lösung hast und dann ist es wie eine...
Dann fließt es.
Ja, und dann bist du dieses tiefste Glück. Also dieses, weißt du, es kostet mich was, es kostet mich Kraft, diese Passion, das versteht, glaube ich, jeder Kreative. Es kostet einen Preis auf verschiedenen Ebenen. Und das Bewusstsein wieder zu machen, dass es das wert ist. Und ich glaube, so würde ich es verankern.
Also braucht man Schönheit auch für eine Zukunftsfähigkeit, weil es einem Kraft gibt, weil es einen nährt, weil es einem einfach andere Perspektiven gibt.
Ja, ich glaube, dass der Mensch sich einfach im schönen Raum beheimatet fühlt. Mhm. Und wenn wir das durchdenken, dann glaube ich, hat zum Beispiel auch Dostojewski sagt so schön, irgendwann wird der Mensch das Wahre und das Gute vergessen, aber er sagt, Schönheit wird die Welt retten.
Das ist auch meine Frage hier noch gewesen. Dann wird die Welt wieder menschenfreundlicher.
Ja, und zwar aus dem Sinne, ich finde es ganz schön, also wo ich da jetzt in Florenz war im Herbst, wenn du in die Uffizien gehst, dann gibt es da von Botticelli die Venus. Also du stehst da an und dann kommst du rein und da ist eine Menschentraube. Aber du kommst rein und du siehst diese Venus, diese Geburt der Schönheit, die Botticelli gemalt hat. Mein 24-jähriger Neffe war dabei, der hat geweint, weil diese Frau leuchtet. Mhm. Und Botticelli, man denkt, dass er Simonetta Vespucci oder so gemalt hat, dass es keine fiktive Frau war, sondern eine junge Frau, die mit 24 Jahren an der Pest gestorben ist. Und ich glaube ganz, ich bin fest überzeugt, dass er diese Frau geliebt hat. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, weil ich glaube, er hatte diesen liebenden Blick auf diese Frau und hat ihre Schönheit festgehalten. Und in dem strahlt die heute noch. Das ist diese Kraft. Also es ist nicht ein Blick von Schönheit, Schönheit schaffen, sondern der Kern davon ist einen liebenden Blick auf etwas haben. Und der liebende Blick ist die Basis, die Schönheit schafft. Und wenn wir einen liebenden Blick auf unsere Welt einnehmen, dann schaffen wir eine Welt, die schöner wird. Aber der Kern hinter dieser Frage ist, ich glaube, ich kann als Mensch nur einen liebenden Blick einnehmen, wenn ich berührbar bin und selber diesen liebenden Blick empfangen habe. Also ich kann aus nichts nichts geben. Aber wenn ich berührbar eben werde, wieder durch Schönheit, für diese Liebe, dann kommt nämlich nochmal Dostojewski, finde ich noch schöner, dann ist nämlich die Wahrheit, dass Schönheit die Welt retten wird, weil sie Liebe in unser Leben bringt. Und das ist der Kern von allem.
Das möchte ich mit dem Applaus jetzt festhalten. Wow. Das fand ich wirklich auch einen sehr schönen Themenabschluss. Ich habe jetzt noch was mitgebracht, einen Future-Mindset-Moment, den ich in den Podcast jetzt gerade einbaue. Und da geht es eigentlich darum, keine Prognosen, sondern um eine innere Denkweise, wie wir Mut und Zuversicht wieder eben gestalten können. Und da lade ich dich einfach ein, so drei Fragen. Welche innere Denkweise hat dir geholfen, auch in unsicheren Zeiten handlungsfähig zu bleiben?
Das ist sehr persönlich.
Sehr persönlich, ja. Wenn du es nicht willst.
Doch, gerne. Meine Basis meines Lebens ist mein tiefer Glaube. Also ich glaube einfach, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Und ich glaube, aus dieser Basis habe ich eine Hoffnung, dass es da eine höhere Instanz gibt, aus der alles kommt und die meine Sicherheit ist. Und nicht diese Unsicherheiten, die ich erlebe. Und ich glaube, das ist diese tiefe Ruhe, die ich in meinem Leben trage. Aus der heraus lebe ich, aus der heraus arbeite ich. Das ist für mich wie eine Quelle, die aus mir kommt.
Dann ist die nächste Frage sicherlich, was machst du ganz konkret, wenn du Zukunftsangst oder Überforderung auftaucht?
Ja, genau. Dann ganz viel hilft mir einfach dieses Meditieren gehen, in eine Wahrheit reingehen wieder. Also das ist ein Druck von außen und in diese innere Wahrheit wieder einzutauchen, um diese Ängste, die kommen, die hat jeder. Und dann ist es aber die Frage immer, gibt es ein Wohin, wo gehe ich damit hin? Und das ist mein Ort dann einfach. Also ich sitze dann manchmal auch in der katholischen Kirche und meditiere oder suche so diese Orte der Stille, die helfen mir einfach.
Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Also es war berührend, also deswegen ist jetzt alles, was jetzt kommt, passt einfach nicht mehr. Deswegen lieben Dank, Anna.
Sehr gerne.
Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, auch euch hat es allen gefallen. Und wir haben, glaube ich, eine Menge gelernt über Schönheit, aber auch was Schönheit für uns als Gesellschaft alles ja, für eine Aufgabe haben kann in Zukunft. Und wenn wir diese Zuversicht für schöne Sachen mitnehmen, dann war das ein sehr schönes, gelungenes Gespräch. Danke dir.
Danke, Stefan.